Die Textlesung heute ist in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Ist das etwas Besonderes? Nein, das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Und so lautet auch die Predigt von Sten heute. Wie vollkommen ist vollkommen? Also voll ist voll. Eigentlich hast du ja nichts zu sagen, oder?
Wie vollkommen ist Vollkommenheit?
Ah ja, also er wird uns bestimmt etwas Spannendes sagen. Ich sehe hier nämlich schon auch wieder Anschauungsmaterial. Wir freuen uns auf deine Predigt, Sten. Dankeschön.
Danke, Dönis. Ich möchte Gott danken für seine Liebe. Dank ihm bin ich wieder da im Predigtamt. Ich danke euch auch für eure Liebe. Ich danke euch für euer Willkommengeschenk, das ich hier mitgebracht habe. Ich zeige es nachher näher für die Übertragung. Mit diesem Wort Gottes Schutz und seinen Frieden wünschen wir dir. Und mit diesem Hinweis auf Psalm 150, also lobt den Herrn, Halleluja, mit allerlei Musikinstrumenten. Ich werde zur Videokamera gehen, damit ihr in der Übertragung das genauer sehen könnt. Es ist klein. Also, das ist eine Musikdose und von oben sieht man die Mechanik hinein, von der Seite auch. Da seht ihr geschrieben Psalm 150 und auf der anderen Seite gibt es etwas ganz Spezielles und Wichtiges, das ist hier. Damit kann man Kraft einbauen, sodass die Musik läuft. Also, was kann ich tun mit dieser Musikdose? Ja? Ich kann hier drehen, um die Energie zu speichern, die mechanische Energie. Ah, und nachher tönt etwas. So, das war's. Jetzt machen wir weiter mit der Predigt. Ich hoffe, die Musik stört euch nicht, aber die hört nicht auf, bis die Kraft aus ist. Und ich finde genial bei diesem Objekt, das habe ich entdeckt, bei dieser Musikdose gibt es etwas ganz Spezielles. Auf der anderen Seite. Fertig. Geht's weiter. Auch wenn ich viel Kraft gegeben habe, geht's ein bisschen schneller. Und wenn ich das stoppen will, kein Problem. Stopp. Ich entscheide, ich mache etwas, die Musik soll laufen und sie läuft. Wenn ich will, dass sie aufhört, kein Problem, sie hört auf. Das ist unser Wille. Wir haben die Fähigkeit zu entscheiden. Ja? Und das ist wie ein Schalter. Jetzt möchte ich euch etwas ganz Romantisches erzählen. Meine Frau ist da und das ist eine Erfahrung, die wir geteilt haben. Und Emanuel Zolliker, der auch unter uns ist, und auch seine Frau Luise, die nicht mehr unter uns ist, die haben diese Geschichte auch miterlebt. Vielleicht weiß Emanuel Zolliker nicht mehr, um was es geht. Es geht um meine Beziehung zu meiner Frau Annelies. Und das hat mit einer Entscheidung von meiner Seite angefangen. Und ihr müsst euch vorstellen, also das war kurz bevor wir geheiratet haben, 1991, das weiß der Heinz Blaser auch noch, er war bei unserer Hochzeit im Mai 91, also vorher haben ich und Annelies einander kennengelernt in Newbold und wir waren befreundet, aber ihr könnt euch vorstellen, so eine internationale Schule hat viele Schüler, also Schüler und Schülerinnen. Und es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten, die offen sind. Und ich wollte immer Gott einbeziehen. Wenn ich eine Frau brauche, Herr, führe mich zur richtigen Frau. Und ich musste etwas tun. Ja. Und irgendwann hat uns Annelies verlassen von Newbold und ich habe gespürt, etwas fehlt in mir. Ja. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Damals gab es noch keine E-Mails, also die Technik existierte, aber die war nicht verbreitet. Ich wusste nichts davon, kein E-Mail, kein also Smartphone. Wir hatten Telefon und wir hatten Briefe. Wisst ihr noch, was Briefe sind? Also ein Stück Papier und man schreibt drauf etwas und man faltet es zusammen, bringt das auf die Post und die Post bringt es zum Empfänger. Ja, das sind Briefe. Heute nennt man das E-Mail, das geht viel schneller. Und ich habe mal angefangen und den Brief geschrieben. Den ersten Brief an Annelies. Und ja, wie soll man anfangen? Ja, was soll man sagen? Und wie? Gut, ich habe auf jeden Fall mein Interesse an Annelies auf Papier gelegt, geschrieben, den Brief gefalten und dann musste ich zur Post gehen. Und dann gab es damals in England war es rot, glaube ich, so große Kisten, also Briefkisten und eine Öffnung. Und dann kam der entscheidende Moment. Ich hatte den Brief in der Hand und ich konnte stoppen oder die Musik laufen lassen. Ja? Und ich musste diese Entscheidung treffen. Lasse ich jetzt diesen Brief los? Wenn ich diesen Brief loslasse, dann geht's los. Ja. Ich kann den Brief nicht mehr herausnehmen. Die Post bringt sie zu Annelies und das ist dann passiert. Und sie wohnte damals bei Emanuel Zolliker und Luise. Und Annelies hat sich scheinbar riesig gefreut, dass sie einen Brief von mir bekommt, weil sie hatte auch etwas gemerkt und schon Gefühle bekommen. Und weißt du, Emanuel, wie Annelies reagiert hat? Hast du das? Aber wenn ich es dir sage, vielleicht kommt es dir wieder in den Sinn. Sie hat den Halleluja von Händel spielen lassen. Also sie war glücklich. Das war der Anfang. Wir meinen oft, Liebe, das ist also kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Ja, aber es ist wirklich so einfach, dass ich entscheiden kann und wenn ich will, also ich entscheide und dann liebe ich jemanden. Ob das ein Lebenspartner ist, Ehefrau, Ehemann oder Nachbar, spielt keine Rolle. Kann man einfach so entscheiden? Ich will diese Person lieben und dann klappt es. Einfach so, ja. Nein, ich will nicht. Ja, ich will. Das sagt man, wenn man heiratet, oder? Ja, ich will. Geht das einfach so mit der Bibel? Mit der Liebe, mit der Liebe. Was ist Liebe? Ist Liebe ein angenehmes Gefühl, das kommt und geht? Ein Gefühl, das man nicht wirklich im Griff hat? Oder ist Liebe eine Entscheidung, jemandem treu zu bleiben? Was ist Liebe? Für Paulus in Römer 13, Vers 10 ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Also wenn Paulus das sagt, dann heißt das etwas. Paulus spricht sehr viel, schreibt sehr viel über das Gesetz Gottes. Paulus schreibt in Römer 13, Vers 10, die Liebe ist die Erfüllung von Gottes Gesetz. Gott ist die Liebe, das haben wir vorher gesungen. Gottes Gesetz ist ein Gesetz der Liebe. Wer liebt, hält das Gesetz Gottes. Das tönt so einfach. Die Liebe ist die Erfüllung von Gottes Gesetz. Wer liebt, hält das Gesetz Gottes. Wer hält das Gesetz Gottes, ist vollkommen. Also Vollkommenheit ist nur eine Frage des Willens. Jeder, der will, kann vollkommen sein. Wirklich? Kann man so einfach wollen und dann ist man vollkommen? Das heißt, man liebt vollkommen. Man ist vollkommen wie Gott, der liebt, der vollkommen ist in seiner Liebe. Kann jeder, der will, Gottes Liebe vollkommen widerspiegeln? Einfach so? Durch Entscheidung? Durch Wollen? In Lukas 10, Abvers 30, Lukas 10, Abvers 30, zeigt uns Jesus ganz praktisch, was Nächstenliebe ist, durch die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, Abvers 30. Mich interessieren besonders die Frage, die gestellt wird am Anfang dieser Geschichte und die Frage, die gestellt wird am Ende dieser Geschichte. Wir befassen uns jetzt nicht mit der Geschichte, sie ist bekannt, der barmherzige Samariter. Was mich interessiert, ist die Frage am Anfang der Geschichte und die Frage am Ende der Geschichte. Am Anfang stellt ein Gesetzeslehrer die Frage, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Wer hat meine Liebe verdient, weil er mir das gibt, was ich brauche? Das ist unreife, passive Liebe. Nach den Worten von Erich Fromm, und als ich ein junger Mann war, ich kannte Annelies noch lange nicht, da habe ich das Buch von Erich Fromm gelesen, das ist ein atheistischer, jüdischer Psychiater, ja, tun gut, wie Sigmund Freud, aber auch ein Philosoph. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Kunst des Liebens. Und das hat mich damals begeistert, dieses Buch. Und er beschreibt, obwohl er Atheist ist, er beschreibt die unreife, passive Liebe und als Gegensatz dazu die reife, aktive Liebe. Und eigentlich beschreibt er ganz genau, was Gottes Liebe ist. Also, die Frage, die sich der Gesetzeslehrer stellt, ist, wer ist mein Nächster? Wer hat meine Liebe verdient, weil er mir das gibt, was ich brauche? Das ist unreife, passive Liebe. Das ist die Liebe eines kleinen Kindes, das die Mama liebt, weil es ohne Mama nicht leben kann. Also Mama gibt dem Kind alles, was es braucht zum Leben. Und deshalb liebt das Kind Mama. Diese Liebe ist abhängig. Die ist nicht falsch, aber sie ist unreif. Die ist abhängig. Diese Liebe erwähnt Jesus in Matthäus Kapitel 5 in den Versen 46 und 47, die wir vorher gehört haben von Dönis. Matthäus 5, 46, da wird die unreife Liebe, die passive Liebe erwähnt von Jesus. Vers 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, also wenn ihr die Leute liebt, die euch lieben, dann was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden, die Menschen der Welt? Also, du gibst mir, was ich mag, du gibst mir, was ich super finde, du gibst mir, was ich brauche, du gibst mir, was ich will. Ergo, also Schlussfolgerung, ich liebe dich. Ja? Wenn du einmal aufhörst, mir das zu geben, was ich brauche, dann liebe ich dich nicht mehr. Das ist unreife Liebe. Und diese Liebe ist sehr, sehr, sehr verbreitet. Am Ende der Geschichte vom barmherzigen Samariter stellt Jesus dieselbe Frage. Also die Frage des Gesetzeslehrers war, wer ist mein Nächster? Und am Ende der Geschichte vom barmherzigen Samariter stellt Jesus dieselbe Frage, aber völlig umgekehrt. Und das ist eine Überraschung, sollte eine Überraschung sein. Ja, dieselbe Frage, aber umgekehrt. Jesus stellt die Frage, wer von diesen dreien meinst du? Also der Läufer, die Menschen, die vorbeigelaufen sind. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Also Jesus weist auf die reife, aktive Liebe hin, die Erich Fromm so gut beschreibt. Jesus weist auf reife, aktive Liebe, auf bedingungslose Liebe, auf göttliche Liebe. Der Gesetzeslehrer hat gefragt, wer ist mein Nächster, der meine Liebe verdient, weil er mir das gibt, was ich will? Und Jesus kehrt diese Frage um und gibt dem Nächsten eine andere Rolle, keine passive Rolle. In der Frage von Jesus ist der Nächste nicht passiv, sondern aktiv. Wer ist der Nächste, der fähig ist, bedingungslos zu lieben? Einem reichen jungen Mann hat Jesus gesagt, also Jesus hat diesem Mann gesagt, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast. Und das war ein reicher Mann, also hatte viel. Verkaufe, was du hast, das heißt, verkaufe sehr, sehr viel und gib's den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das können wir in Matthäus 19 lesen. Die Jünger Jesu haben genau verstanden, was Jesus sagen wollte. Kein Mensch kann es schaffen, so bedingungslos zu lieben wie Gott. Kein Mensch kann ins Himmelreich kommen. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und wir können entscheiden, Gott das Unmögliche in uns machen zu lassen. Wir können versuchen zu entscheiden, einen Menschen zu lieben. Aber eigentlich können wir es nicht. Wir können die Entscheidung treffen, aber wir können nicht entscheiden. Wir sind nicht fähig zu entscheiden, jemanden zu lieben. Können wir nicht. Was wir entscheiden können, ist Gott etwas in uns zu machen,
das uns fähig macht zu lieben. Wir können entscheiden, Gott das Unmögliche in uns machen zu lassen. Was Jesus von uns in der Bergpredigt verlangt, ist reine Utopie. Was lesen wir am Anfang von der Bergpredigt? Also in diesem selben Kapitel 5 von Matthäus, Matthäus 5, am Anfang, Verse 5 bis 9, da lesen wir unter anderem in der Seligpreisung, also am Anfang der Bergpredigt. Und das ist Utopie. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also ich kann schon barmherzig sein mit Menschen, die mit mir barmherzig sind. Das schaffe ich mit links. Ich kann schon sanftmütig sein mit Menschen, die mit mir sanftmütig sind. Aber da geht es um mehr. Vers 8, selig sind, die reinen Herzens sind. Das ist schwieriger. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das heißt, wenn dein Herz nicht rein ist, wirst du Gott nicht schauen. Also wer kann erlöst sein? Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, es ist unter Umständen schwierig, Frieden zu stiften. Und Jesus wird am Ende von Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, ganz krass. Das haben wir gehört. Liebt eure Feinde. Das ist Vers 44. Matthäus 5, Vers 44. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also, das ist Vollkommenheit. Bedingungslos lieben wie Gott. Wir können dieses göttliche Ziel unmöglich erreichen. Aber Gott kann das Unmögliche in uns vollbringen. Und er wird es vollbringen, wenn wir es wollen. Wir können das nicht vollbringen, wenn wir es wollen. Aber wenn wir es wollen, wird Gott das in uns vollbringen. Ja. Ab Vers 45 lesen wir, euer Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist eben bedingungslose Liebe. Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Ich habe mir da vier Punkte notiert, vier Bemerkungen aufgeschrieben. Erstens, die Liebe Gottes ist bedingungslos. Sie gilt nicht nur für Menschen, die lieb sind, sondern auch für Menschen, die bös sind. Für böse Menschen, nicht nur für gute Menschen, sondern auch für böse Menschen und Feinde. Gott liebt alle. Zweitens, wir sollen dieselbe bedingungslose Liebe haben, die Gott hat. Warum? Jesus gibt den Grund. Weil wir Gottes Kinder sind. Er ist so, er der Vater. Wir sind seine Kinder, die Kinder sind so wie der Vater. Logisch. Drittens, Kinder können nicht entscheiden, auf die Welt zu kommen. Und deshalb finde ich das Bild vom Kindsein des Vaters, das Jesus hier benutzt, so stark. Kinder können nicht entscheiden, auf die Welt zu kommen. Diese Realität kennt ihr alle, ja? Aber wir sollen das geistlich anwenden jetzt. Kinder können nicht entscheiden, auf die Welt zu kommen. Also geistliche Kinder können nicht entscheiden, auf die Welt zu kommen, geboren zu werden. Kinder werden einfach erzeugt, ohne dass man sie fragt, was sie darüber denken. Kinder können auch nichts tun, um auf die Welt zu kommen. Sie müssen gepflanzt werden. Und so ist es auch geistlich. Wir können nicht einfach entscheiden, geistliche Menschen zu werden. Das geht nicht. Wir müssen erzeugt werden. Wir müssen gepflanzt werden. Gott muss etwas pflanzen. Ähnlich ist es mit den geistlichen Kindern des himmlischen Vaters. Wir sind nicht fähig, eine bedingungslose Liebe in uns zu erzeugen. Einfach so, wenn wir das entschieden haben, wenn wir das wollen. Wir können wollen, wie wir wollen. Wir sind nicht fähig, bedingungslose Liebe zu erzeugen. Diese Liebe muss uns geschenkt werden. Genauso wie das Leben uns geschenkt werden muss. Jedes Kind lebt, weil ihm das Leben geschenkt wurde. Einen Unterschied gibt es mit geistlichen Kindern. Wir können entscheiden, vom Heiligen Geist erzeugt zu werden. Wir können Gott einladen, in uns seine bedingungslose Liebe zu pflanzen und ihn bitten, diese Pflanze der Liebe unendlich wachsen zu lassen. Der vierte Punkt: Kinder sind keine Erwachsene. Wir wissen das. Aber was hat das für Folgen geistlich? Eine sehr wichtige Folge, die wir schnell vergessen. Also, Kinder sind keine Erwachsene. Was heißt das? Sie können lernen und wachsen. Unsere Liebe ist unreif. Sie ist unvollkommen und schwach. Aber wenn wir entschieden haben, Gottes Kinder zu sein, dann wächst in uns die Liebe, die von Gott ist. Und diese Liebe in uns kann eines Tages so stark geworden sein, dass wir fähig sind, unsere schlimmsten Feinden zu vergeben. Wir können nicht und wir müssen nicht von einem Tag zum anderen so vollkommen lieben können wie unser Vater im Himmel. Aber wir können in dieser Liebe wachsen, genauso wie Kinder wachsen. Wachstum ist ein wichtiges Prinzip im Himmelreich. Wir sehen dieses Prinzip auch im Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut ab Matthäus 13, 24. Matthäus 13, 24. Der Hausherr sagt: Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Unser Herz ist von Natur aus Unkraut. Also Unkraut kann wollen, wie es will, das wird nie zu Weizen werden. Es wird nie Weizen tragen. Geht nicht. Wir sind unfähig, bedingungslos zu lieben, genauso wie Unkraut niemals Weizen tragen kann. Unser Herz ist von Natur aus nicht fähig zu lieben, wie Gott liebt. Auch wenn wir entscheiden, so zu lieben wie Gott, können wir es nicht. Was wir mit unserem Willen tun können, das ist Gott einzuladen, in unser Herz die gute Saat zu säen. Und eines Tages wird diese Pflanze Weizen tragen und für immer Weizen tragen und immer mehr Weizen tragen. Für immer. Wir werden nie aufhören, in der Liebe zu wachsen. Sobald wir durch den Glauben das Geschenk vom Weizen annehmen, von dieser Pflanze, Auch wenn diese Pflanze noch ganz klein und unreif ist und genauso grün und klein aussieht wie Unkraut. Also am Anfang kann man Unkraut und Weizen nicht unterscheiden. Klein, grün, genau gleich. Selbst wenn diese Weizen, die wir angenommen haben, genauso grün aussieht wie Unkraut, sind wir in Gottes Augen schon absolut vollkommen, weil er uns seinen absolut gerechten Sohn Jesus geschenkt hat. Und er sieht uns durch Jesus. Gott betrachtet uns als Weizen noch bevor wir wie Weizen aussehen, bevor wir die vollkommene Reife erreicht haben. Lasst uns Gott jetzt für seine wunderbare Erlösung danken. Bleibt dazu sitzen und wir danken unserem Vater im Himmel, unser lieber Vater im Himmel. Durch unsere natürliche Geburt hast du uns das unheimliche Vorrecht gegeben, dich und deinen Sohn Jesus kennenzulernen. Durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Herr Jesus, wir danken dir für deine Vergebung durch dein Blut und für das Geschenk deiner absoluten Vollkommenheit, die für uns absolut gilt, auch wenn wir noch nicht geistlich erwachsen sind. Hilf uns, nie an die Macht deiner wunderbaren Liebe zu zweifeln. Wir danken dir, Vater, im Namen deines lieben Sohnes. Amen.